HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Katharina Hacker, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Katharina Hacker ist eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Deutschlands. Mit Büchern wie Die Habenichtse, für das sie 2006 den Deutschen Buchpreis erhielt, Der Bademeister oder Skip, hat sie sich als Sprachkünstlerin unter den Erzählern etabliert. Ihre Geschichten entstehen in der Folge poetischer Bilder. Gedanken werden zu Sprache und heben die Geschichten aus dem Raum des schlicht Erfahrbaren heraus. Wenn es so etwas wie Gleichnisse in der modernen Literatur noch gibt, dann sind Katharina Hackers Geschichten Abbilder von Seelenzuständen. Und als solche natürlich immer auch von der eigenen inneren Wirklichkeit bestimmt. Ich möchte deshalb am Anfang anfangen, nicht bei dem ersten Buch, sondern bei der ersten Erinnerung. Katharina Hacker, lassen Sie uns zu Beginn über Kindheit reden.
Meine erste Erinnerung ist so literarisch und gleichzeitig politisch und historisch, dass ich selber immer nicht recht glaube, dass es meine erste Erinnerung ist. Aber es scheint mir, dass meine erste Erinnerung ist, wir sitzen in Frankfurt in der Eschenbachstraße am Tisch und ich frage meinen Onkel, Nennonkel Henry Meyer, warum hast du denn eine Nummer auf dem Arm? Und erinnere bis heute das unfassbar dichte, seltsame, unbegreifliche Schweigen, was auf diese Frage folgte.
Das ist natürlich eine sehr signifikante Erinnerung, die quasi das ganze weitere Leben bestimmt hat.
Ja, also eigentlich allzu sehr. Aber so sehr ich mich auch prüfe, ich muss da 3 oder 4 gewesen sein. Das würde ja eigentlich ungefähr passen. Und es ist ein ganz starker, noch wirklich visueller und fast physischer Eindruck.
Das Schweigen war zu der Zeit, wir befinden uns Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, ja nicht mehr überall gegeben. Also man fing an, das aufzuarbeiten. Die Fernsehserie Holocaust kam ins Fernsehen. Wann wurde denn diese Frage nach der Nummer dann beantwortet?
Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Ich meine, damals ging es natürlich einfach darum, dass man einem so kleinen Kind am Tisch nicht die Frage beantwortet und auch gar nicht weiß, wie man darauf reagieren soll wahrscheinlich. Und ich erinnere mich auch nicht, dass ich nochmal gefragt hätte. Ich erinnere mich natürlich an viele Lektüren in Folge dieser Freundschaften meiner Eltern. Das war ja ein Freund meiner Eltern und dadurch eben mein Onkel Henry für mich und für meine Schwester. Und trotzdem wurde die Frage wirklich ausführlich beantwortet, erst 1995, als Henry Meyer ins Frankfurter Theater eingeladen war, zum, ich glaube, ersten Gedenktag für die Opfer der Shoah. Also am 27. Januar. Und er sprach im Schauspielhaus, so meine Erinnerung, über seine Zeit in Auschwitz. War danach als sehr enger Freund bei meinen Eltern zum Essen eingeladen, wie ich auch. Ich war gerade für ein paar Tage aus Israel in Frankfurt und erzählte dann noch einige Sachen, von denen er sagte, die habe er öffentlich nicht erzählen können. Das war das erste Mal, dass ich ihn habe darüber sprechen hören. Ansonsten war er ehrlich gesagt auch einfach derjenige, der mir zum ersten Mal Parfum geschenkt hat.
Das heißt, ein besonderer Geruch mit einem besonderen Menschen verbunden und aber auch mit einer besonderen Qual.
Onkel Henry war für mich eher damit verbunden, dass er jedes Jahr kam. Vor Weihnachten war immer einige Tage bei uns, ich glaube vor Weihnachten. Und er reiste immer mit einem Witz. Er war ein großer Witzeerzähler. Er ist auch einer von 2 Menschen in meinem Leben, denen ich einen Schal gestrickt habe. Eine andere sehr frühe Erinnerung ist, wo ich auch immer dran zweifle und denke, es kann nicht sein, die Friedenspreisverleihung an Janusz Korczak. Da durften wir die Fernsehübertragung gucken. Ich habe jetzt vergessen, ob er ihn vor oder nach Astrid Lindgren bekommen hat, weil daran erinnere ich mich auch. Und das war natürlich posthum. Und Janusz Korczak ist für mich wirklich als Pädagoge einer der wichtigsten Denker geblieben. Da muss ich ja schon einiges gewusst haben. Also ich kannte natürlich die Geschichte, dass er mit den Kindern aus dem Waisenhaus freiwillig in die Gaskammer gegangen ist. Aber wann sich das dann irgendwie zusammengesetzt hat, weiß ich nicht. Das akkumulierte sich so langsam, dass es irgendwann zum sehr selbstverständlichen Teil des Nachdenkens und Wissens einfach wurde.
Naja, und auch zum selbstverständlichen Teil Ihrer eigenen Lebensführung. Sie haben nicht nur Judaistik studiert, sondern dann auch 5 Jahre, glaube ich, in Israel gelebt.
Ehrlich gesagt deshalb, weil ich so wenig sprachbegabt bin, dass es nicht aussichtsreich schien, das in Freiburg Hebräisch lernen zu wollen. Da blieb irgendwann einfach keine Wahl und dann bin ich mit einem Stipendium nach Israel gegangen. Das war der Anfang.
Aber Judaistik zu studieren hat ja einen anderen Grund. Das ist vielleicht dann verbunden mit dieser Frage nach der Nummer.
Nein, das ist eigentlich mit etwas viel Literarischerem und Philosophischerem verbunden. Ich habe einfach irgendwann, wie ja wahrscheinlich fast alle um die Zeit, die Sachen gelesen haben, festgestellt, dass praktisch alle Autoren, die ich lese, Juden sind und wollte wissen, woher die sich speisen. Und habe deswegen angefangen, Gershom Scholem zu lesen und wollte unbedingt jüdische Mystik lernen. Also jetzt nicht im Sinne der Mystik, sondern im Sinne des Darüberlernen.
Wenn Sie auf die Frage, was die erste Erinnerung ist, mit so einer komplexen Geschichte antworten, hat das symbolischen Wert für das, was Ihre Kindheit bestimmt hat? War Ihre Kindheit ein Ort, wo wichtige Dinge entschieden wurden, wo mit wichtigen Dingen umgegangen wurde, wo sozusagen der Unsinn gefehlt hat?
Fehlender Unsinn scheint mir eine eher betrübliche Vorstellung, als hätte ich eine unendlich ernste Kindheit gehabt. Das hatte ich nicht, auch deshalb, weil wir so viel auf dem Land waren und meine Kindheit sehr davon geprägt ist, dass wir jedes Wochenende, Gott sei Dank für mich, einfach in dem Fall im Odenwald waren und auch in den Sommerferien dann in Oberbayern. Wenn ich an meine Kindheit denke, staune ich ehrlich gesagt auch immer darüber, wie viel Prägendes sehr viel später passiert ist. Also diese Auffassung, dass die Kindheit so unendlich die Weichen stelle für das Leben, teile ich nicht. Nicht, weil ich da eine psychologische oder sonstige Meinung zu hätte, aber aus meiner eigenen Erfahrung bemerke ich nur immer wieder, wie prägbar man für einen langen Zeitraum vielleicht auch für immer ist.
Dieses Wechselspiel zwischen Großstadt Frankfurt und dem kleinen Ort im Odenwald, jede Woche, wie Sie sagen, ist ja auch anstrengend für so ein kleines Kind. Also Bindungen, die in der Stadt entstehen, müssen dann am Wochenende durch andere, die auf dem Land entstehen, ausgetauscht werden. Oder gab es eben ideelle Bindungen dann in der Kindheit an Bücher oder Stofftiere oder echte Tiere?
Also jedenfalls habe ich alle Stofftiere noch, die bedeutenden Stofftiere, die es gab. Vor allem der erste Patsy, das ist so ein großer Steifbär, der rührt aus der Zeit der Erinnerung an Henry, an dieses Abendessen. Deswegen glaube ich auch, dass ich da 3 oder 4 war. Da hatte ich den nämlich bekommen. Den habe ich an meine große Tochter weitergegeben und sie wohnt dann noch im Bett. Und die sind alle da und ich adressiere sie auch. Ich rede durchaus mit denen. Also die haben natürlich ein paar Jahrzehnte jetzt bei meinen Eltern gewohnt zwischendurch netterweise, aber jetzt sind sie alle wieder da. Und sind natürlich mit hin und her gereist, unendlicherweise, diese großen Stoffdinger. Ich nehme an, das war teilweise schwierig, ja, aber das erinnere ich weniger stark als die Eindrücke, die es da in diesem Dorf gab. Ich meine, wir haben noch gepflügt, tatsächlich, muss man sich mal vorstellen. Ich habe melken mit der Hand gelernt.
Das heißt, es gab Kontakt zu Tieren, zu lebenden Tieren.
Ja, es gab noch Pferde und es gab dann einen Gasthund. Wir hatten da immer einen Gasthund.
Und jetzt, um einen kleinen Sprung zu machen, heute haben Sie 2 eigene Hunde, ein eigenes Pferd und ein eigenes Haus auf dem Land. Da spiegelt sich dann doch viel von der Kindheit, oder nicht?
Ja, in manchem bin ich da, glaube ich, tatsächlich gegen das, was ich vorhin gesagt habe, geradezu komisch, weil sich so viel genau wiederholt, bis in die Rhythmik. Ich habe 2 Töchter, wie meine Mutter 2 Töchter hat, deren eine ich bin, im praktisch gleichen Altersabstand. Das ist schon manchmal ein bisschen abstrus und sehr lustig.
Sie haben eine ältere Schwester, die lange Zeit auch im Ausland gelebt hat, Sie selbst auch. Frankfurt war nicht der Ort, wo Sie sich ansiedeln wollten.
Frankfurt hat mir ehrlich gesagt eigentlich gar nichts bedeutet. Ich erinnere trotzdem lebhaft, da fing dann auch Frankfurt an, überhaupt richtig aufzutauchen. Die ersten Freilichtkino-Vorführungen am Mainufer. Und zwar auch deshalb, weil davor das Mainufer immer ein Ort war, an dem man keinesfalls gehen durfte, abends und im Dunkeln, weil da wahrscheinlich massenweise amerikanische Soldaten lauerten und darauf warteten, einen in den Fluss zu stupsen. Und ich erinnere noch sehr lebhaft die Eröffnung der Alten Oper, die damals meinen politischen Auffassungen durchaus widersprach, weil das schien mir dann Musik nur für feine Leute zu sein. Ansonsten habe ich Frankfurt ins Herz geschlossen, eigentlich eher später, als ich beruflich öfter da war. Und auch anfing manchmal, wenn meine Eltern nicht in Frankfurt waren, im Hotel Nizza zu wohnen, was ich insbesondere liebe, und dann durch dieses Bahnhofsviertel zu laufen und an anderen Orten herumzuspazieren.
Sie waren ein Jahr Stadtschreiberin in Bergen-Enkheim, also im östlichsten Stadtteil Frankfurts, und haben da sozusagen nochmal einen eigenen Zugang zur Stadt gefunden, oder ist das übertrieben?
Da war ich in Bergen-Enkheim.
Also da nicht in Frankfurt?
Da war ich nicht in Frankfurt, nein. Ich habe Bergen-Enkheim sehr geliebt und das war eine wunderbare Zeit und ich denke, mit Sentiment und sehr glücklich an das Stadtschreiberhäuschen zurück, an die unendlichen Kaffeemaschinen. Da gab es irgendwie 5 Espressomaschinen, weil jeder Stadtschreiber, jede Stadtschreiberin durfte was kaufen. Und alle hatten offenkundig das dringende Bedürfnis, erstmal eine ausreichende Anzahl von Kaffeemaschinen dazu kaufen. Und als ich da war, war es lange nicht renoviert worden. Und man hatte den Eindruck, es ist auch so ein bisschen das bezaubernde Gerümpel von sehr vielen sehr, sehr skurrilen Menschen.
Es ist ja auch so ein bisschen ein transitorischer Ort, wenn man so will. Also Zwischenland, es ist nicht wirklich dörflich, es hat eine eigene Stadtgeschichte, wenn man so will. Und es ist der Vorort, der östliche Vorort von der großen Stadt Frankfurt, die so groß dann auch wieder nicht ist, wenn man von Bergen-Enkheim guckt. War das wichtig? War das angenehm?
Das kann ich so gar nicht beantworten. Ich weiß nur, dass ich die Streuobstwiesen geliebt habe und dass ich die Möglichkeit sehr geliebt habe. Und ich glaube, das hat mich zum Beispiel geprägt, selber Veranstaltungen machen zu können, zum ersten Mal in meinem Leben. Ich finde immer noch die Idee genial, dass man einen schmalen Etat für Veranstaltungen kriegt, aber die Einnahmen dazu bekommt, sodass man, wenn man das klug macht, man die Gäste besser bezahlen kann oder eben noch einen dazu quetschen kann irgendwie. Und ich habe Thomas Hettche, Thomas Melle und Dragica Rajcic eingeladen und mache seitdem manchmal selber Veranstaltungen. Das würde ich vielleicht nicht tun, wenn ich dort nicht zum ersten Mal die Gelegenheit dazu bekommen hätte. Endlich Gastgeberin sein können auf diese Weise, das fand ich wirklich großartig.
Sie haben Bergen-Enkheim ein Gastgeschenk mitgebracht, den Roman Die Habenichtse. Und Sie haben in Bergen-Enkheim ganz kurze Texte verfasst, Überlandleitungen, Prosagedichte. Hat diese kurze Form auch was mit diesen kurzen Intervallen des Aufenthalts zu tun?
Nein, das war nur die Freiheit, so viel draußen zu sein in der Natur. Das sind ja meistens Texte eigentlich, die umgebende Natur zum Anlass nehmen. Heißt ja auch Überlandleitung, gibt sehr prominente Überlandleitung da. Ich finde sie schön, ich mag sie einfach. Und was mich interessiert hat, ist genau dieses Stadtland, dieser Rand, wo sich's mischt und was, finde ich, eine eigene Schönheit hat. Ich fand das nicht defizitär, sondern für sich bestehend und auch bezaubernd. Und diese Texte schreibe ich eigentlich immer.
Ihre Mutter ist Kunsthistorikerin, Ihr Vater einer der bedeutendsten Neurologen Deutschlands. Wie kam die Literatur in Ihr Leben?
Das kann ich gar nicht sagen. Es gab immer Bücher und ich habe immer gelesen. Und da ich sehr schnell gelesen habe, passierte das, was ich jetzt gut verstehe, weil ich dasselbe Problem mit meinen Kindern habe. Woher soll man diese ganzen Bücher nehmen in diesem Umfang und in diesen Mengen? Also kriegen die irgendwann was einigermaßen umfangreich ist? Und bei mir war das dann zum Beispiel Anna Karenina, da war ich vielleicht 12, 13, nicht älter. Man musste das ja irgendwie, ich hatte natürlich einen Ausweis aus der Leihbibliothek, aber so viel konnte man gar nicht beischaffen.
Und so erste Lektüre, Erfahrungen, Kinderbücher, gibt es da irgendwas, was wichtig und prägend war und was Sie dann auch Ihren eigenen Töchtern wieder vorgelesen haben?
Also wichtig war Adele, die Giraffe. Das ist natürlich lustig, ich bin 1,83 Meter, das sieht man ja im Radio nicht. Das heißt, ich bin einfach sehr lang und ich muss sagen, dass ich erst jetzt, da ich 52 bin, begreife, wie sehr das prägt und auch darüber sprechen kann. Denn die größer sind, beschützen im Allgemeinen die anderen. Das ist, glaube ich, das steckt einfach drin. Dadurch kommt man als Kind in eine sehr merkwürdige Rolle oder als junger Mensch. Also ich war immer unendlich lang und diese Giraffe ist eine Giraffe, aber die hat einen zu kurzen Hals und ist darüber ganz untröstlich. Das ist ein Kinderbuch, was ich lebhaft erinnert habe und was dann zum Glück wieder auftauchte, haben meine Kinder auch sehr gemocht.
Die Medizin auf der einen Seite, die Kultur auf der anderen in Form von bildender Kunst. Wie stark waren diese Einflüsse oder gab es da eigentlich gar keine wirklichen Berührungspunkte?
Doch, wir sind zeternd immer ins Museum geschleppt worden. Das fand ich extrem unangenehm oft, weil ich lieber was anderes gemacht hätte. Und wie es trotzdem so ist, ich bin im Nachhinein dankbar, weil es so viele inwendig ganz lebendige Bilder gibt. Es ist bestimmt nicht das Nächste. Und es hat sehr lange gedauert, lustigerweise, bis ich angefangen habe, Farben wirklich zu sehen und Farben zu bestaunen. Eigentlich über den Umweg Garten. Mein Vater ist Neuroradiologe, aber auch, kann man sagen, ein passionierter Gartenanleger. Das war doch prägend, diese ganzen Bilder zu sehen. Und natürlich auch schier das Städel als so einen vertrauten Ort zu haben. Und das ist etwas, was, finde ich, sich so sedimentiert in Ungerechtigkeiten zwischen dem Aufwachsen. Für mich waren Museen, öffentliche Orte, Bibliotheken natürlich immer meine Orte. Es war nicht selbstverständlicher, als dass die für mich da sind. Das ist eigentlich das, was man als Privileg des Bildungsbürgertums benennen muss. Ne? Und es tut mir so weh, dass das so ungerecht verteilt ist. Also für mich war das halt zu Hause. Ich wollte da vielleicht nicht unbedingt sein in diesem Stil, aber es war trotzdem zu Hause. Und die Arbeit meines Vaters hat mich sehr geprägt, weil ich mit 14, glaube ich, zum ersten Mal in der Schule sehr unglücklich darum gebeten habe, in den Ferien im Krankenhaus arbeiten zu können, um diesem mir so sinnlos scheinenden Schulkrams zu entkommen. Und das war dann eine chirurgische Station in Oberbayern, einem katholischen Krankenhaus. Und ein Jahr später habe ich dann in der Psychiatrie in Frankfurt in den Ferien 2 Wochen ausgeholfen.
Unsinniger Schulkram hört sich so an, als wäre es eine schlechte Schule gewesen. Es war wahrscheinlich eins der besten Gymnasien Frankfurts, das Heinrich-von-Gagern-Gymnasium. Warum war das so langweilig?
Ach, wissen Sie, das habe ich jetzt erst begriffen, wo meine Tochter auf dem Gymnasium ist. Ich habe diese ganze Schulzeit immer mit so einer oberflächlichen, praktischen Intelligenz erledigt, ohne mich je anstrengen zu müssen insbesondere, und bin so gerade durchgekommen. Ich war auch krank gegen Ende der Schulzeit, war mehrere Wochen in der Psychiatrie, also habe auch gefehlt, habe trotzdem noch den Schnitt für mein Philosophiestudium geschafft. Aber eigentlich habe ich, glaube ich, nach bestimmt schon 2 Jahren gar nicht mehr wirklich substanziell gewusst, wovon die Rede ist. Und habe mich einfach gelangweilt, nicht weil ich unterfordert war, sondern weil ich gar nicht wirklich wusste, worum es geht und die ganzen Grundlagen nicht verstanden habe. Und dann ist es natürlich nicht interessant, wenn man immer nur schwimmt und eigentlich immer das Gefühl hat, man schlängelt sich da unberechtigterweise durch.
Es wird höchste Zeit für unsere erste Musik, Katharina Hacker. Sie haben sich ein Stück von Bach ausgesucht. Was verbinden Sie mit dieser Musik?
Ohne Bach kann ich mir eigentlich gar nichts vorstellen. Und ich habe auch, als ich jetzt meine CDs angeguckt habe, natürlich gesehen, was für einen Überhang an Bach es gibt. Das habe ich ausgesucht, weil ich es insbesondere liebe. Bach ist für mich auch wichtig. Das einzige Instrument, was ich gut spiele, ist eine F-Flöte. Also was als Blockflöte immer belächelt wird, was ich als Flauto Dolce immer verteidige. Wunderschönes Instrument. Man ist aber auf Barockmusik doch weitgehend begrenzt und die Glanzstücke sind halt Solosonate von Bach oder so. Deswegen wollte ich da eines mitbringen.
Dann hören wir jetzt den zweiten Satz aus Bachs Flötensonate in E-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1035, mit Henrik Wiese an der Flöte, Aniko Soltesch am Cembalo und Yves Savary am Cello. Das war der zweite Satz aus Bachs Flötensonate in E-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1035, mit Henrik Wiese an der Flöte, Aniko Soltesch am Cembalo und Yves Savary am Cello. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist Katharina Hacker, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Wir haben jetzt ausgiebig über Kindheit geredet. Kommen wir zu den Jahren als Studentin. Sie haben Philosophie und Judaistik studiert. Mit welchem Ziel?
Das Ziel war damals ganz einfach eine akademische Laufbahn. Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen. Irgendwann hatte ich überlegt, Medizin und Philosophie zu machen. Das habe ich mir dann nicht zugetraut. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich manchmal mit so einem Anflug noch bedauert habe oder wo ich zumindest denke, was wäre das auch großartig?
Dann wären Sie heute Medizinerin, Ärztin, praktische vielleicht sogar?
Ja, oder ich wollte Medizinethik machen, das hat mich interessiert. Das ist schon auch was, was mich nach wie vor beschäftigt. Und dann wurde das aber nichts, dann habe ich vorwiegend Philosophie studiert, muss man sagen. Das andere kam dazu, aber eigentlich habe ich Philosophie studiert. Und ich war relativ sicher, dass ich an der Uni bleiben möchte, weil ich so selig war, als ich anfing in Freiburg zu studieren.
Der Wechsel nach Tel Aviv, Sie haben es gerade schon gesagt, war der Grund, banal Hebräisch zu lernen. Aber dann 5 Jahre zu bleiben, das war dann doch eher dem Leben dort geschuldet und nicht dem Vorsatz.
Ich war in Jerusalem zunächst, und zwar bin ich 90 hingekommen, ein paar Tage bevor die irakischen Truppen in Kuwait einmarschiert sind, was ja auch Folgen hatten, weil ich einfach aus der Bibliothek, in der ich wirklich vorwiegend gelebt hatte, plötzlich in einem Land war, wo alle aufgeregt vorm Fernseher saßen, und kurze Zeit später bekam ich einen Pappkarton ausgehändigt mit Gasmaske, einer Atropinenspritze und Pulver gegen Senfgas. Und dann gab es ja tatsächlich diese Raketenbeschüsse. Gleichzeitig gab es Demonstrationen in Deutschland, was natürlich prägend war, weil wir saßen einfach tatsächlich in verklebten Zimmern. Und es war vielleicht unnötig, aber ich hatte fürchterliche Angst und werde auch dieses Geräusch der Sirene und das Codewort, was über das Fernsehen dann übertragen wurde, dass man eben in dieses Zimmer gehen muss und dass irgendeine Rakete im Anflug ist, nie vergessen. Das ist schon sehr, sehr prägend und verbindet einem dann natürlich auch mit dem Land. Und dann hatte ich eine Freundin und Mentorin gefunden, eine Geliebte, Anna-Maria Jokel, die 80 wurde damals. Und dann passierte, was vielleicht passieren sollte, möglichst, wenn man als junge Frau ins Ausland geht oder auch als junger Mann. Ich verliebte mich und lernte ausgezeichnet Hebräisch, weil die kluge Wahl war, dass der bezaubernde Mann wenig Englisch und gar kein Deutsch konnte.
Und der lebte in Tel Aviv?
Der lebte dann erstmal einfach da, wo ich lebte, und irgendwann wollte ich weg aus Jerusalem. Und dann sind wir nach Tel Aviv gezogen. Er war sowieso Tel Aviver, der Geburt nach.
Dieser Wechsel nach Tel Aviv schlägt sich nieder in einem Buch. Das ist das erste ihrer Bücher, was veröffentlicht wurde. Es ist eine Stadtgeschichte, aber mir kam es immer so vor beim Lesen, dass da die Stadt quasi sich selbst erzählt. Was ist das für ein Text?
Da muss ich jetzt ehrlich sagen, so leidenschaftlich ich beim Schreiben bin, so rasch vergesse ich danach, was ich geschrieben habe. Und natürlich erinnere ich mich an das Buch, aber von fern. Ich habe es auch nie wieder gelesen. Ich glaube, da kann ich wenig zu sagen. Ich weiß natürlich, wie sehr es von meiner Wittgenstein-Liebe geprägt ist. Es ist für mich schon immer auch ein Wittgenstein-Buch gewesen. Und ein Buch, was mit dem Nichtzutreffenden von Definitionen umzugehen versucht und dann natürlich einfach versucht, kleinteilig und präzise zu beschreiben, was ich so unendlich geliebt habe.
Das ist aber nicht der erste Prosaversuch gewesen. Mit so einem Buch wird man nicht Schriftstellerin, sondern das hat schon eine gewisse Reife und man merkt, dass es, sagen wir mal, Fingerübungen oder andere Versuche vorher gab. Was war der erste Impuls zu sagen, ich schreibe jetzt etwas, das andere Leute lesen sollen?
Schreiben wollte ich schon als Kind. Also mein erster Berufswunsch war tatsächlich, Schriftstellerin zu werden. Und eine meiner ersten Lektüren, fällt mir jetzt wieder ein, war Marie-Louise Kaschnitz, die auch zuweilen wohl bei meinen Eltern zu Gast war. Also die könnte ich da als ganz kleines Kind noch erhascht haben mit einem Blick. Und wie sie geschrieben hat, apropos auch dieses Tel Aviv-Buch, Beschreibung eines Dorfes, das war für mich wichtig. Ich glaube, ich hatte dann einen Text einigermaßen fertig, eben tatsächlich nicht dieses Tel Aviv-Buch, sondern einen anderen Text. Es war eigentlich insgesamt fast wie eine Art Roman, sehr in der Form sehr freier Roman. Und der verschwand dann aber in den Turbulenzen eines kleinen Verlages. Und ich bin nicht so gut darin, dann mich hinzustellen und für meine Sachen zu kämpfen. Also ich hätte im Nachhinein betrachtet sicherlich sagen sollen, ich möchte, dass dieses Buch zuerst erscheint und nicht Tel Aviv.
Dann kam eine Skizze über die Großmutter, Erzählungen, Morpheus oder der Schnabelschuh, kurze Formen. Sie haben vorhin schon angedeutet, Sie schreiben immer auch diese Prosagedichte, auch immer kürzere Texte. Gibt es da einen persönlichen Unterschied oder einen strukturellen Unterschied jenseits der literarischen Form, wann es lang wird und wann es kurz bleibt?
Die kurzen Sachen sind oft doch ungefähr Gedichte. Und wie bei diesem ersten Buch bin ich dann nicht erpicht darauf, das unbedingt zu veröffentlichen. Ich muss zugeben, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn einer sagen würde, komm, wir gucken das jetzt durch, wir holen die Texte raus, du suchst aus, an was du arbeitest, und dann machen wir daraus das nächste Gedichtbuch. Ich nehme mir das regelmäßig vor und tue es dann doch nicht. Vielleicht tue ich das mal, wenn die Kinder größer sind und ich mehr Zeit habe, weiß ich nicht. Die Skizze über meine Großmutter ist mir im Moment natürlich nah, weil das ja mit Paulus Böhmer, dem Lyriker Paulus Böhmer, zusammengeschrieben worden ist. Ich verdanke das ganze Buch überhaupt nur ihm. Er hat Gedichte über Schnecken geschrieben. Und das war eigentlich eine Koproduktion, die viel von der Frankfurter Zeit widerspiegelt, weil Wolf Singer eine Skizze dazu gemacht hat und die Lesung hat Klaus Reichert eingeführt. Also das ist so das Frankfurt, was ich sehr, sehr geliebt habe und was mir unendlich nah war. Paulus Böhmer ist gestorben vor kurzem. Und natürlich kann ich mir gar nicht vorstellen, auch wie ich über Gedichte nachdenken würde, wenn nicht diese intensive Freundschaft mit Paulus und seiner Frau Lydia gewesen wäre.
Wenn Sie sagen, Sie erinnern sich nicht konkret an alte Bücher, dann scheue ich mich jetzt fast zu fragen, aber ich möchte doch gerne noch mal auf mein Lieblingsbuch von Ihnen zu sprechen kommen. Das ist der dritte Roman in der Zählung, Der Bademeister. Ein für mich unglaubliches Buch, was ein persönliches Ende als Ende eines Schwimmbads und das Ende eines Staates DDR im Prenzlauer Berg miteinander verbindet und verschwimmen lässt und einen Menschen zur Folie all dessen macht, was an geschichtlichem Gewicht gesellschaftlich getragen werden muss. Es ist ein melancholisches Buch, aber kein depressives. Wenn Sie sagen, Sie denken nicht drüber nach, denken Sie mal kurz dran zurück. Wie kommt es Ihnen heute vor?
Wahnsinnig fern. Also das ist einfach auch deshalb, weil das ein Prenzlauer Berg ist, den es so ja wirklich nicht mehr gibt. Und ich kannte Berlin gar nicht, als ich 96 nach Berlin zog. Ein Freund hatte mir liebenswürdigerweise eine Wohnung besorgt, also für mich angemietet, und zwar im Prenzlauer Berg. Ich wusste noch nicht mal, ob das Osten oder Westen ist. Also ich war wirklich fürchterlich unbedarft. Und das war eine Wohnung ohne Bad mit Außenklo. Und ich interessierte mich dann lebhaft dafür, wo man baden kann, weil es ja auch so kalt war. Ich war bei 20 Grad plus im Januar abgereist und kam bei 15 Grad minus in Berlin an und war, linde gesagt, überrascht davon und ging dann eben auf die Suche nach der Badewanne und kam in das alte Volksbad, was aber just an dem Tag, wo ich da war, wirklich geschlossen wurde. Und dann habe ich gefragt, ob ich noch mal rein darf. Und dann durfte ich da alleine drin rumlaufen in diesem Bad, was natürlich unendlich eindrucksvoll war, dieser leere Raum in diesem leeren Schwimmbassin rumzulaufen und diese Badewanne zu sehen und sich zu fragen, was da eigentlich verloren geht. Und das auch in dem Haus, wo ich wohnte, zu sehen, da war ich das einzige Wessi, wie offenkundig dieser Stadtteil von einer sehr spürbaren Armut gezeichnet ist und wie andererseits das gerade aufhört. Der Bevölkerungsaustausch war ja immens. Ich habe jetzt so eine Zahl wie 56% im Kopf. Und die Ungerechtigkeit und gleichzeitig die Kondensiertheit von Geschichte war für mich, die ich von außen kam, natürlich geradezu erschlagend.
Ein Kollege hat über dieses Buch geschrieben, was ich sehr schön finde. Es ist ein Buch, das den tragischen Ausformungen des Daseins in den Schlund blickt.
Sehr schön, ja.
Wenn ich vorhin gesagt habe, Gleichnisse oder Ausdruck von Seelenzuständen, ist das so etwas, wo man sagen könnte, ja, da liegt so ein starkes Gewicht im literarischen Schreiben?
Ich kann die Frage nicht beantworten, tatsächlich. Ich weiß nur, dass ich eines von meinen Büchern möchte, nämlich, dass sie gedankenreich sind. Also die schiere Beschreibung von Seelenzuständen spielt wahrscheinlich eine Rolle, aber es ist auf jeden Fall keine Absicht und es ist nicht etwas, dem ich folge. Ich folge, glaube ich, beim Schreiben vor allem dem, wohin die Sprache mich führt. Die Sprache ist einfach das Medium, in dem alles aufgespeichert ist. Also für mich ist das Glück und das Unfassbare an dieser Schreiberei, dass ja ganz oft wirklich die Sprache sehr viel reicher und witziger und prägnanter ist, als ich es je sein könnte. Und meine Aufgabe ist zu gucken, wo ein wie auch immer zufällig formulierter Satz mit seinen Wörtern plötzlich überhaupt den Ausblick gibt auf Gedanken und auch seelische Möglichkeiten, die ich alleine ja gar nicht habe.
Es ist schon fast ein Klischee zu sagen, Literatur als Heimat, aber Literatur oder Sprache als Medium des Bewahrens, als Medium des Schutzes, des Zusammenhalts, ja auch als Fluchtort vielleicht. Ist Schreiben Heimat?
Ich habe kein großes Heimatbedürfnis. Ich habe angefangen zu schreiben, weil es, wie bei vielen wahrscheinlich, zu Zeiten in meinem Leben die einzige Überlebensmöglichkeit war. Also gegen Ängste und Depressionen und Wirrwarr Bestand zu haben, das war nur möglich durch Schreiben. Das ist ja kein sehr ehrenvoller Grund. Die Frage ist dann, was man daraus macht. Es ist nicht freiwillig, ich glaube. In dem Sinne freiwillig, das sind wahrscheinlich dann wirklich ganz wenig Menschen, die schier aus dem Reichtum und dem Glück und dem Nachdenken heraus schreiben können.
Es gibt zwei grobe Methoden. Die eine ist das Ausbreiten von Gedanken und das andere ist das Verdichten in sprachlichen Bildern. Beides gibt es bei Ihnen. Wie findet das statt? Wie ist dieser Prozess? Schreiben Sie erstmal grob auf und überarbeiten dann immer wieder oder gibt es so Formulierungen, die Ihnen einfallen, die aus Ihnen rausfließen und die dann so stehen bleiben?
Also mit dem Fließen habe ich es nicht so. Vielleicht ist das einfach nur, ich schreibe dann schon so vor mich hin und dann schreibe ich leider meistens nochmal vor mich hin. Das heißt, ich fange nochmal an. Bei dem Roman, den ich jetzt schreibe, habe ich zum 5. Mal angefangen und dann festgestellt, ich bleibe immer an derselben Stelle stecken. Also kann ich getrost weiterschreiben. Das wird nichts helfen, wenn ich jetzt ein 6. Mal anfange. Das ist kein sehr praktischer Arbeitsvorgang. Das ärgert mich, weil es so viel Zeit und Kraft braucht. Ob was dabei rauskommt, was sonst nicht bei rauskäme, kann ich nicht beurteilen, weil ich die alten Versionen dann oft gar nicht mehr wiederlese. Im Moment schreibe ich einen Roman und ganz kurze Essays. Essays für Minuten ist für mich der Arbeitstitel, wo zum ersten Mal tatsächlich Gedanken mitgeteilt werden sollen. Wo ich zum ersten Mal sage, ich möchte euch das mitteilen. Ich finde das wichtig. Ich finde, das ist ein guter Gedanke, was ich mich so vorher nie getraut hätte in dieser Direktheit. Und das versuche ich natürlich auch sprachlich so zu machen, dass es mir gefällt. Es sind dann zwei ganz unterschiedliche Arbeitsweisen.
Hat das aphoristische Qualitäten?
Ich nenne es lieber Essays, weil es erstens, weil das Wort Versuch da ja doch drin steckt und weil Aphorismen in meiner Vorstellung eher sowas Abgeschlossenes haben und Essays eher so Anstupse sein können, um da drin weiterzudenken. Ich träume in mir das Buch auch immer mit einer leeren Seite daneben, dass man es wirklich benutzen kann für eigenes.
Die zweite Musik. Sie stammt von Robert Schumann, ein Lied mit dem Titel »Mein Wagen rollet langsam« aus den 4 Gesängen Opus 142 mit dem Tenor Peter Schreier und Norman Schettler am Piano. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
Ich liebe diese ganzen Schumann-Lieder unendlich und ich verdanke Ihnen auch etwas, nämlich die Lektüre von Heine und Eichendorff-Gedichten, die ich glaube ich so, Heine habe ich als Kind, also oder als Mädchen gelesen, Eichendorff gar nicht. Eichendorff kam mir immer völlig blödsinnig vor. Und über die Schumann-Vertonung habe ich wieder gelesen und neu gelesen. Und bei den Stücken bin ich vor allem immer unendlich fasziniert von dem Zusammenspiel zwischen Stimme und dem Klavierpart, der bei dem hört man es besonders gut, eine Eigenständigkeit hat und die zarteste Komplexität, das Artifiziellste und Verwickeltste. Und in diesem ganz fernen und auch sehr künstlichen, kunstvollen, aber auch wirklich schon künstlichen, gibt es trotzdem einen Ausdruck, der so intensiv ist. Das ist dann wirklich Seelenzustand und gleichzeitig ist es für mich komplett abstrakt.
Dann hören wir mal rein. Mein Wagen rollet langsam, Robert Schumann.
Waldesgrün, durch blumige Täler, die zaubrig im Sonnenglanze blühen. Ich sitze und sinne und sinne und träume.
Mein Wagen rollet langsam aus den 4 Gesängen Opus 142 von Robert Schumann mit dem Tenor Peter Schreier und Norman Schettler am Piano. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist Katharina Hacker, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Kommen wir nun zu Skip, dem letzten Roman bislang. Der spielt zu Beginn in Israel und endet in Berlin, markiert also zwei wichtige Stationen in ihrem eigenen Leben. War das so angelegt?
Angelegt war nicht, dass es in Berlin endet. Ich glaube, ich habe das am Anfang gar nicht gewusst. Ich weiß noch sehr genau, wo ich angefangen habe, diesen Roman zu schreiben, weil es einfach so komisch war. Das sollte eigentlich ein Teil werden von einem dreispaltigen Roman. Ich habe ja ein Buch geschrieben in 2 Spalten, an dem ich auch hänge und das ich auch verteidige, Alex Anton und die anderen 2 Spalten nebeneinander parallel, hat bei vielen Verwunderungen hervorgerufen. Mir scheint es immer noch ein viel gelungenerer Ausdruck dessen, was mein Leben, wie das aller um mich herum ausmacht, nämlich beständige Parallelität von Eindrücken und Gedanken und Handlung.
Hanno Schmidt hat es vorgemacht.
Sowieso, war ja wahrlich nicht meine Idee. Und ich wollte 3 Spalten. Und in der Mitte wusste ich ganz genau, es gab eine Fortführung von Alex Anton und die anderen, das habe ich auch alles geschrieben, das gibt's auch alles. Und in der Mitte waren Zitate von Thomas von Aquin aus der Engelslehre und die rechte Spalte fehlte und das sollte ein relativ konventioneller Narrativ sein. Wusste aber nicht was. Dann musste ich mich einer kleinen Operation
unterziehen. Leistenbruchoperation, nichts Wichtiges. Aber man muss in Vollnarkose, man kann sterben. Man sitzt im Krankenhaus und fühlt sich miserabel. Und da tue ich dann, was ich immer tue. Ich trenne mich nicht von meinem Laptop. Das haben die OP-Schwestern mir wirklich netterweise erst vor der Schleuse dann weggenommen. Und ich fing an zu schreiben und fing an, dieses Buch zu schreiben und schrieb es durch. Das ist wirklich das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ich fürchte fast jetzt, es wird auch das letzte Mal sein. Ich musste auch gar nicht wissen, wie es ausgeht. Es war einfach klar, das Buch schreibe ich zu Ende. Das ist das Buch, was ich von Anfang bis zum Ende schreibe. Aus dieser Geschichte heraus, die sich tatsächlich mal ergibt. Einmal im Leben.
Und dann schön ist es, dass der Held Skip heißt, was nicht so ein wahnsinnig geläufiger Name ist und natürlich eine Bedeutung hat. Und zwar, wenn man so will, die Auslassung in der Mitte, die Unbedeutsamkeit der Mitte. Deshalb Skip?
Nein, Skip heißt auch Hüpfen. Ich habe vorhin zufällig den Heine-Text dieses Gedichtes nochmal im Computer angeschaut oder wollte einfach noch eine andere Vertonung mir anhören und sah die englische Übersetzung. Und da hieß es bei den Gestalten, die da kichernd hereingrüßen in den Wagen und hüpfend, Skip. Also es ist ein ganz vielfältiges Wort. Das war tatsächlich angelehnt an eine persönliche Erfahrung, wie dieses ganze Buch auch eine nicht selber gemachte Erfahrung, sondern eine erzählte Erfahrung zum Kern hat. Die Geschichte habe ich gehört, jemand reist an Orte, ohne zu wissen warum. An diesem Ort passiert ein Unglück und der Mensch begleitet einer der aus dem Leben gerissenen Seelen. Das war mir eine so merkwürdige Geschichte natürlich. Jedem von uns erzählt von einem höchst nüchternen, sachlichen, ganz und gar nicht spiritistischen Mann. Und diese Geschichte wollte ich aufschreiben, das wusste ich, als ich es gehört habe.
Nun ist dieses Buch Pferd geworden, um das mal ein bisschen salopp zu sagen. In Ihrem Reitstall gibt es ein Tier, das genau denselben Namen trägt. Wie begegnen Sie diesem Tier?
Das ist so ein ungeschlachtes, sehr großes Pferd. Ich fand es lustig, dass es Skip heißt. Also nach Auslassung sieht es jedenfalls nicht aus. Eher nach massiver Präsenz.
Tiere sind wichtig in Ihrem Leben. Ich habe es vorhin gesagt, zwei Hunde, ein Pferd. Ist das für Sie die einfachere Form der Kommunikation mit Pferden als mit Menschen? Oder mit Tieren als mit Menschen, nicht nur Pferden?
Nein, ich habe da, glaube ich, keine natürliche Begabung. Ich gehöre nicht zu denen, die auf wildfremde Hunde zugehen und sich dann gleich gut mit denen ins Benehmen setzen. Außerdem habe ich Angst vor Hunden. Die Hunde gibt's, weil ich fand, Kinder sollten mit Tieren aufwachsen. Und Meerschweinchen und Kaninchen schieden aus Gründen der Dummheit, fand ich arroganterweise einfach aus. Ich fand, die piepsen und machen sonst gar nichts und das wollte ich nicht. Mein Vorschlag einer Ratte, das wollte keiner außer mir. Ich hätte gerne Ratte gehabt und dann war es eben ein Hund.
Na, von der Ratte zum Hund ist ja auch nochmal ein Quantensprung.
Ja, das ist ein Größenunterschied, ja. Das stimmt. Ich finde auch die Ratte, die in der Kapuze Platz gehabt hätte, hat immer noch Vorteile. Aber jetzt ist es ein Hund. Das hing auch damit zusammen, dass ich unbedingt mit den Kindern raus wollte, weil ich bei Lesereisen immer wirklich ans Zugfenster angeklebt saß und sah, wie es Feldwege gibt, die ich jetzt entlang gehen wollte, statt im Zug zu sitzen. Und die Sehnsucht wurde so groß, ich wollte unbedingt raus. Und jetzt haben wir ein etwas wackeliges Haus unweit von Berlin. Und weil ich auch noch ängstlich bin, dachte, wenn ich da alleine bin, wer weiß, was da alles passiert. Hund her. Hund dann auch gleich in großer Ausführung. Also richtig Hund. Viel zu freundlich, um großen Eindruck zu machen. Aber ich fühle mich da sowieso sehr sicher inzwischen.
Sind Sie gerne allein?
Ich bin wahnsinnig gerne allein, ja. Ich bin eigentlich ein ausgesprochenes Alleinewesen. Deswegen habe ich auch ein Pferd. Das klingt ja so großartig. Aber das Pferd habe ich wirklich nach Skip, als Skip fertig war, gekauft. Weil nach jedem der großen Bücher gab es, ich glaube, das kennen viele meiner Kolleginnen und Kollegen, einen kompletten Zusammenbruch, der oft monatelang gedauert hat und natürlich wahnsinnig unangenehm ist. Also es ist einfach so idiotisch, weil man ein Buch fertig geschrieben hat, dann für Monate in Angstdepressionen zu verschwinden. Und ich dachte, das kenne ich jetzt schon. Also das kenne ich rauf und runter, das habe ich so oft erlebt. Es ist so unendlich langweilig. Es bringt keine Erkenntnis, es ist nicht tiefsinnig, es ist nur leidvoll und dumm. Und ich wollte das nicht. Und dann habe ich beschlossen, ich wollte immer ein Pferd. Und ich kaufe mir, kompletter Wahnsinn natürlich in meiner Situation, ich kaufe mir jetzt ein Pferd. Jetzt habe ich ein Pferd. Das Pferd war so angstgebeutelt, dass ich gar keine Zeit hatte, nach dem Roman selber groß Angst im üblichen Sinne zu haben. Also war es ein voller Erfolg.
Ein therapeutischer.
Es war ein therapeutischer Erfolg. Ja, und außerdem sind Pferde, finde ich, schon sehr schöne Tiere. Ich habe mir auch eins gekauft, was wirklich schön ist, so dass ich, wenn es ganz besonders grässlich war alles und ich dann doch auch vor diesem Tier große Angst hatte, konnte ich es immer angucken und denken, mein Gott, bist du schön. Und das ist ja etwas, was einen dann doch auch glücklich macht.
Schriftstellerei ist ein einsamer Prozess. Tiere widersprechen dem so ein bisschen. Ist das der Versuch, eine Balance herzustellen zwischen dem Kreativsein und dem, ja, Leben vielleicht?
Jedenfalls finde ich es schon erstaunlich, dass man oft sich so unendlich viel Mühe gibt, Lebendigkeit herzustellen. Wachheit, Animiertheit, Sensualität, Berührung, Bewegung, Wachheit auch im Körperlichen. Obwohl es ganz viel gibt, was sich da aufs Leichteste anbietet. Und das ist für mich einfach draußen sein und mit Tieren zu tun haben und die zu beobachten. Und sie müssen versorgt werden, sie müssen raus. Das heißt, man geht mit Hunden. Jetzt haben wir ja eben zwei, natürlich unendlich spazieren, wofür wir immer dankbar sind. Sogar meine Kinder gehen wirklich einfach gerne mit spazieren. Nicht immer, aber fast immer. Und ich sehe sie, wie sie, ein junges Tier, der junge Hund, wie er vor Glück sich nicht fassen kann und vor Verblüffung über eine zugefrorene Pfütze und dann anfängt, im Kreis zu rennen, wie ich das als Kind auch gemacht habe. Und natürlich möchte ich sofort mitrennen. Und diese ganzen unendlichen Details der Wahrnehmung, des Empfindens, des Miteinanders, auch man verbringt ja doch tatsächlich Zeit da mit anderen Geschöpfen, das möchte ich nicht missen. Und das ist sicherlich was, was einem auch sehr ins Leben setzt.
Und wie passt das Schreiben dann in diese Zeit, die Sie, ja, die man allgemein Leben nennt? Ist es so, dass Sie das Schreiben brauchen, um zu leben? Und nicht nur finanziell, sondern psychisch? Oder würden Sie sagen, wenn ich es nicht müsste, würde ich es nicht tun?
Ich glaube, jetzt kommt der Punkt, oder es ist zwischendurch eine Zeit, wo ich tatsächlich so frei bin, dass ich anfange, freiwillig zu schreiben. Und das ist anders. Also diese Essays kann ich schreiben, die muss ich nicht schreiben. Die werde ich veröffentlichen, aber wann das sein wird, ist mir nicht sehr wichtig, weil mir die Texte so wichtig sind, dass genau der richtige Verlag und die richtige Konstellation sein muss. Diese Freiheit hat natürlich was Beängstigendes, weil es diesen psychischen Druck zu schreiben nicht gibt. Andererseits wäre mein größter Wunsch, einfach 2 Jahre nur Prosagedichte schreiben zu dürfen, ohne darüber nachdenken zu müssen, wovon ich lebe. Das wäre, wenn man mich fragen würde, wünsche dir etwas, nebst natürlich dem Wohlbefinden der Kinder, das wäre mein größter Wunsch. Und das Leben da mit im Garten und mit den Tieren, das ergänzt sich so gut, weil ich schreibe natürlich weiter. Ich zupfe für diese Karnickel-Löwenzahn und wenn mir was einfällt, laufe ich rein, gehe an meinen Computer und schreibe. Ich mähe den Rasen, die Nachbarn haben sich immer amüsiert, lass den Rasenmäher mitten drin irgendwo stehen, gehe an den Computer, schreibe weiter. Dann fällt mir nichts ein, aber dann sitze ich da nicht und denke, aber jetzt und wie weiter und sitze, sondern ich stehe auf und mache irgendwas und das ist das Allerschönste auf der ganzen Welt.
Das hört sich nach unendlicher Harmonie an, eine Lebensharmonie, die viele von uns suchen.
Jedenfalls gibt es dann noch diese bezaubernd aussehenden Tiere und schöne Blumen am Ende. Nachdem wir einen Hund hatten, habe ich festgestellt, dass Tiere tatsächlich so viel Anlass zum Nachdenken geben in ihren eigenen Wahrnehmung, in der Weise, wie sie gucken. Tiere sind ja unendlich damit beschäftigt, sich einen Reim auf das zu machen, was um sie herum passiert. Und in der Frage, was es bedeutet, andere glücklich zu machen und glücklich machen zu können, sind sie für mich ganz unverzichtbar. Und wie gut man sich dann überlegen kann, dass das womöglich auch mit Menschen gelingt, dass man sie glücklich macht, wenn einem nur das Richtige einfällt.
Mit Tieren und schönen Blumen beenden wir dieses Gespräch, Katharina Hacker, nicht ohne Musik. Und die wird jetzt ganz anders. I-Bai heißt die Band, die Gruppe. Mama Says heißt das Stück. Was ist das für Musik?
Das sind Zwillinge, die ganz jung ihre erste CD aufgenommen haben. 2015 ist sie rausgekommen, in Paris aufgenommen, glaube ich. Ist ein englisches Label, aber was sie gemacht hat, sie kommen aus Kuba. Ihr Vater war Musiker und ist gestorben, als sie 11 waren. Und sie müssen eine musikalisch unglaublich reiche Erziehung haben. Ich habe die Musik ausgewählt, weil das etwas ist, was auch, finde ich, zu dem Wunderschönsten im Leben gehört, dass man durch ganz andere Zusammenhänge, durch meine Kinder, die natürlich nicht immer Bach hören wollen, durch Zeitungsartikel in der Zeit waren oft ganz großartige Musikkritiken, plötzlich auf Sachen kommt, die man nicht kennt und dann stellt man etwas fest, nämlich wie unendlich begrenzt die Welt ist, in der man lebt.
Die Musik war für mich wirklich in der Komplexität der Rhythmik und in dem Reichtum des Melodiösen und in dem Reichtum der Sprachen. Es benutzen auch Yoruba, die nigerianische Sprache, in ihren Texten. Und das war wirklich so etwas, wo ich dachte, sie sind so jung, sie machen so großartige Sachen und sie machen Dinge in einer Welt, der ich schon gar nicht mehr ganz zugehöre, aber der ich gerade noch so zugucken kann und zuhören. Das hat mich sehr beeindruckt, deswegen wollte ich dieses Lied auch noch mitbringen.
Vielen Dank, Katharina Hacker. Ich verabschiede mich von Ihnen mit diesem Stück Mama Says von I Bai. Am Mikrofon war Ulrich Sonnenschein.
The man is gone and Mama says she can't live without him. The man is gone and Mama says there is no life without him. She has no one to stop her tears, a man who heals and calms down her fears. She needs to wake up in her man's arms and to be loved just like a child.